Skobel im Gespräch. Gast in dieser Episode ist Markus Gabriel, Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn, wo er unter anderem das interdisziplinäre Center for Science and Thought gründete. Er ist regelmäßiger Gastprofessor an der Sorbonne sowie an der New School for Social Research in New York und seit letztem Jahr Senior Global Advisor am Kyoto Institute of Philosophy. Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch.
Hallo Markus, wo erwische ich dich?
Gerade in Portugal, in Porto, in der Altstadt.
Und was machst du da?
Ich bin im Moment hier als Gastprofessor der Gulbenkian-Stiftung an der Universität Porto und halte Vorträge über KI und die Zukunft der Geisteswissenschaften.
Okay, ja, KI wird uns wahrscheinlich auch beschäftigen. Wir reden ja vor allem über dein neues Buch, was vor kurzem rausgekommen ist, Moralische Tatsachen. Und das ist ja für die meisten Menschen etwas verblüffend, dass es sowas wie moralische Tatsachen geben soll. Also es gibt ja die Skeptiker, die glauben, dass das mit Tatsachen sowieso schwierig ist, weil die Welt sich ja nur in unserem Kopf abspielt und wir wissen ja gar nicht, ob da draußen irgendwas ist. Und moralische Tatsachen ist ja noch schlimmer. Das ist so, Moral ist ja für die meisten wie Religion, irgendwie diffus, nicht zu greifen, beliebig, eigentlich mehr eine Meinung als ein hartes Argument, geschweige denn eine Tatsache.
Ja, das ist in der Tat ein sehr weit verbreitetes, modernes Klima, hinter dem natürlich eine lange Geschichte steht, der Moderne letztlich. Aber bei genauer Betrachtung ist dieser, nennen wir das mal, Zeitgeist, den man ganz verschieden beschreiben kann und diagnostizieren kann, eben nachweisbar falsch. Ja, also es gibt eben eine ganze Reihe von Tatsachen verschiedener Kategorie, geografische Tatsachen, wie das Porto nördlich von Lissabon liegt, mathematische Tatsachen, wie das 7+5=12 ist, physikalische Tatsachen, ja, wie F gleich M mal A, jedenfalls unter Bedingungen und so weiter und so weiter. Oder dass ich Markus Gabriel heiße und wir gerade ein Gespräch führen. Alles das sind Tatsachen. Und natürlich glauben manche moderne Philosophen, aber natürlich nicht nur Philosophen, sondern sehr, sehr viele Menschen, dass Tatsachen irgendwie sehr schwer zu erreichen sind, uns vielleicht prinzipiell verborgen sind aus irgendwelchen Gründen. Da gibt es dann wieder eine ganze Reihe von Überlegungen, mit denen man so etwas stützen möchte. Letztlich aber auch immer aus politischen Gründen. Ja? Also die Ablehnung von Tatsachen hat auch immer damit zu tun, dass man aus demokratischen Gründen sich auch nicht wünscht, dass es etwas Unverhandelbares gibt.
Das erleben wir ja im Moment mit der ganzen Klimadebatte, unter anderem in den USA, aber nicht nur in den USA, bei uns ja auch. Das ist keine Tatsache, das ist eine Meinung, das ist ein Modell und ein Modell ist keine Tatsache.
Ganz genau, ja, ja. Also letztlich möchte man eben einen Unterschied ziehen zwischen unserer Einstellung zur Wirklichkeit und einer von dieser Einstellung prinzipiell auch gar nicht erreichbaren Wirklichkeit, in der, wenn es sie denn gibt, die Tatsachen aber eben von uns unerkannt existieren würden. Solche Überlegungen sind da. Jedenfalls löst sich als Prozess der Moderne und der Postmoderne die Wirklichkeit in unseren Diskursen natürlich allmählich auf. Diese Erosion der Wirklichkeit hat ja schon eine längere Geschichte. Wie unsere ehemalige Bundeskanzlerin ja auch schon gesagt hat, scheinen wir in einem postfaktischen Zeitalter zu leben.
Weil du das gerade sagst mit dem Faktischen, ne? Also das Interessante ist ja, dass Tatsache im Deutschen die Tat drin steckt. Also wir tun offensichtlich was dazu und Faktum von facere machen. Also ein Faktum ist etwas Gemachtes, woraus ja manche Leute geschlossen haben, okay, dann haben wir alles gemacht.
Ja, das ist natürlich ziemlicher Unsinn bei einer genaueren Betrachtung. Goethe verspottet das sehr schön in Faust 2, in einer Figur, nicht, die sagt, das Licht, es war nicht ich, die Sonne oder das Licht, sie war nicht ich, sie erschuf und so weiter. Da tritt so eine Figur auf, die von Fichte inspiriert ist, dem Philosophen, der jedenfalls in Goethes Augen eine solche Position auch vertreten hat, der gesagt hat, jede Tatsache ist bei genauerer Betrachtung eine Tathandlung, eben der Ausdruck einer Setzung durch das Ich. Und solche Überlegungen, wie gesagt, ziehen sich durch die verschiedensten modernen Erkenntnistheorien, aber auch die modernen Wissenschaften. Allerdings sind sie eben, wie gesagt, bei genauerer Betrachtung völlig instabil. Ja, also der erste sehr, sehr einfache Einwand, dem sich eine solche Anschauung ausgesetzt sieht, den nenne ich seit vielen Jahren inzwischen schon, das Argument aus der Faktizität. Das geht ganz einfach so. Ja. Nehmen wir mal an, alle Tatsachen oder vermeintlichen Tatsachen wären, sagen wir mal, konstruiert, wie man sich auch manchmal ausdrückt.
Also dann, eine Erfindung unseres Gehirns zum Beispiel, sowas.
Zum Beispiel, genau, das wäre eine Position. Ja. Das heißt, wir können die Wirklichkeit entweder gar nicht erkennen oder sie ist ein unglaublich dynamischer, komplexer Fluss, in denen dann eben das Gehirn irgendwie Ordnung reinbringt, damit das Menschentier überleben kann. Ja? Solche Positionen sind vertreten worden. Natürlich ein bisschen subtiler, als ich sie gerade geschildert habe. Aber am Ende des Tages gibt es solche Überlegungen. So, nehmen wir mal an, das wäre wahr. Ja? So, haben wir schon ein Problem, denn dann wäre ja nun schließlich das eine Tatsache, und zwar eine sehr wichtige. Ja? Es wäre die relevante Tatsache, die uns etwas darüber lehrt, wie Tatsachen beschaffen sind, nämlich dass alle Tatsachen konstruiert sind. Und jetzt wird es schon unbequem, weil das natürlich die Frage aufwirft, stopp, gilt das dann auch für diese Tatsache? Und jetzt rennt man sofort in sehr unbequeme, infinite Regresse, wie man in der Philosophie sagt. Ja? Jetzt ist hinter jeder konstruierten Tatsache wieder ein Konstrukteur, hinter dem wieder ein Konstrukteur ist und so weiter. Und in der Tat hat sich Fichte mit der Frage beschäftigt, ob man diese Regresse irgendwie anhalten kann, also ob das Ich noch in einem Sein gründet oder nicht. Ja? Ist selber zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen, sondern hat rumgeeiert, wie sich das auch gehört, wenn man eine unsinnige Position vertritt. Aber langer Rede, kurzer Sinn, man muss sich immer fragen, ja, wenn man so etwas glaubt oder eben meint, ob denn das, was man da glaubt oder meint, auch wahr sein kann. Und wenn es schlichtweg gar nicht wahr sein kann, dann handelt es sich bei genauerer Betrachtung auch nicht um eine Meinung, sondern bloß um einen Laut.
Eine Vorstellung, kann man das sagen?
Ja, ja, also Hegel nennt das zu Beginn seiner berühmten Phänomenologie des Geistes, in der er diese Position übrigens schon sehr kleinteilig unterminiert und dekonstruiert, nennt das tatsächlich eine natürliche Vorstellung. Damit beginnt das Buch, also die Einleitung, wo er sagt, es ist eine natürliche Vorstellung, und dann beschreibt er diese Idee, dass das Erkennen sich an seinen Gegenstand, den er das Absolute nennt, sozusagen heranpirschen muss, ja, wie so eine Art Lockvogel, ja, der mit einer oder eine Leimrute, die die Wirklichkeit versucht einzufangen.
Und das ist ja ein Problem, was ja in der Philosophiegeschichte immer bestand und im Grunde genommen auch bis heute sich durchzieht. Wenn wir uns Vorstellungen von der Welt machen, woher wissen wir eigentlich, dass wir in diesen Vorstellungen das, was die Welt ist, abbilden? Also Wittgenstein zum Beispiel ja in seinem Traktatus hat diese Vorstellung, dass die Welt sich irgendwie in unserer Sprache abbildet, dass die logische Struktur der Welt und die in unserer Sprache die gleiche sind. Das wirft er dann alles über den Haufen. Aber im Grunde genommen ist das ja so eine Alltagsvorstellung, die viele haben. Und das mit der Leimrute, was du gerade sagtest, ist ja die Vorstellung, dass wir uns irgendwie mit unserem Denken, was auch immer das ist, mit unserem Denken so an die Tatsachen annähern können und dann irgendwann wissen, in Klammern, woher wissen wir das eigentlich, dass wir sozusagen die Wirklichkeit getroffen haben.
Genau. Da gibt es dann eine ganze Reihe prominenter Metaphern bis in die gegenwärtige Philosophie, wo manche etwa vom mentalen Zugang zur Welt sprechen. Ich habe auch jüngst in einer Prüfung vor ein paar Tagen, geniale Doktorarbeit, die Formel gehört vom epistemischen Kanal, ja. Also aber jedenfalls immer so eine Idee, ja, dass da eine Wirklichkeit ist, die sich sehr weitgehend nicht um uns schert.
Und wir bohren uns durch.
Genau, irgendwie, ja, nicht um Rilke zu zitieren, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Ja. Mhm. Das ist so ein sehr weit verbreiteter Eindruck. Den findet man übrigens auch schon in der Antike. Ja, also das ist insgesamt kein modernes Phänomen. Das findet man auch in allen Kulturen, solche Vorstellungen. Ja, das Leben als Traum und so weiter. Also das in allen Kulturen, Religionen, dort, wo sie dokumentiert sind, tauchen solche Vorstellungen auf. Die sind also sehr mächtig und tief verankert im menschlichen Geist. Aber sie halten einer sozusagen gelassenen, ruhigen philosophischen Analyse nicht stand. Ja? Also das lässt sich nicht verteidigen.
Dein Standpunkt ist ja der des sogenannten neuen Realismus. Und du hältst ja eigentlich diese Vorstellung, also dass sich der Geist irgendwie an die Wirklichkeit annähert und sie dann irgendwie auf obskure Art und Weise mit einem Tunnel, durch einen Tunnel, durch so ein Fernrohr guckend abbildet, hältst du ja eigentlich für ziemlichen Quatsch.
Genau, ja, ich halte das für tatsächlich bei genauerer Betrachtung sogar für einen Missbrauch der Sprache, schlechte Metaphorik, aber vor allen Dingen hält es keiner Theorie stand. Ja? Das heißt, es gibt ja Kriterien, die man relativ leicht erstmal formulieren kann, ohne dass man sehr, sehr tief in die Logik und technische Philosophie einsteigt. Also Kriterien dafür, wann wir sagen können, naja, das ist zumindest ein kohärentes Gedankengebäude. Ja? Und diese Vorstellung über Vorstellungen, die man auch kurzum, so habe ich das früher gerne genannt, als mentalen Repräsentationalismus bezeichnen kann, ja, der Geist als Bühne, auf der irgendetwas von außen erscheint, eben eine Vorstellung auf dieser Bühne gespielt wird. Ja, also das ist bei genauerer Betrachtung eben einfach nicht haltbar. Denn wie gesagt, woher weiß man denn, dass das so ist? Ja, also nehmen wir mal an, es wäre so. Ja, woher weiß man das? Und wie gesagt, entweder man weiß, dass das so ist, oder man meint es bloß. Wenn man das aber bloß so meint, wie nicht die ein launiger Einfall, den man so hat, hat es für die Theorie einfach gar keine Bedeutung und ist, wie gesagt, eher ein Raunen, Munkeln und Schwurbeln als sonst irgendetwas.
Aber es gibt ja noch andere Argumente, die du dagegen hast, also oder positiv ausgedrückt dafür hast, dass wir einen Zugang zur Wirklichkeit haben, in Klammern, der ist aber nicht der direkte Zugang, sodass wir das, was wir sehen, automatisch auch bereits das Wahre wäre.
Genau, natürlich können wir uns täuschen. Jede vernünftige Theorie der Erkenntnis oder des menschlichen Geistes, um da anzufangen, ehe wir zur Praxis kommen, muss ja erklären, wie es möglich ist, dass wir einerseits richtig liegen, andererseits aber auch falsch liegen können. Ich bin mir sehr sicher, und zwar so sehr, dass ich sage, ich weiß, dass ich viele Irrtümer habe. Ich weiß gerade nicht, welche die sind, sonst hätte ich sie ja nicht. Ja, sonst hätte ich sie schon korrigiert. Das heißt, ich glaube allerlei. Manches davon glaube ich aus sehr guten Gründen, weil ich das erforscht habe. Bin mir sehr sicher und kann das auch verteidigen, meine Sicherheit. Die ist also nicht beliebig, nicht eine Art Selbstüberschätzung, sondern erwirtschaftet, erarbeitet. Anderes, was ich glaube ich mehr oder weniger zufällig, auch ungefähr richtig. Ja, ich glaube, ich habe das so genau nicht geprüft, dass gerade Luís Montenegro Premierminister von Portugal ist. So richtig geprüft habe ich das in den letzten Tagen nicht. Vielleicht ist wieder etwas geschehen. Ist sehr dynamisch, die portugiesische Politik. Solche Dinge eben. Sehr viel. Ich glaube, wenn man mich fragt, wo ist Olaf Scholz, würde ich sagen, entweder in Berlin oder in Hamburg. Ja, aber natürlich kann er auch gerade Urlaub in Frankreich machen. So, das heißt, nicht? Und so ist mein Geist, so wie der Geist einer jeden Person, voller Meinungen. Einige davon haben aber einen höheren Gewissheitsgrad, sind eben Wissen als andere. Ja? Ich weiß manches nur, weil ich bin und mein Leben führe. Ja? Nicht wie meine Töchter heißen, weiß ich auf eine andere Weise, unter anderem, weil ich sie so genannt habe, als andere Menschen. Und viele wissen das eben nicht. So, das heißt, dass der Geist ist ein Sammelsurium aus Irrtum und Wissen.
Was ich interessant finde, da braucht man jetzt nicht so drüber zu reden, aber im Buch, was ja erst noch erscheint, was auf Englisch schon erschienen ist, über Sinn, Nichtsinn und Subjektivität, drehst du ja das, was die meisten Menschen, würde ich sagen, so intuitiv für richtig halten, völlig auf den Kopf. Also die meisten Menschen sind ja dabei zu sagen, boah, ich brauche irgendwie ein sicheres Fundament für mein Leben, also ein sicheres Fundament der Erkenntnis und mit Blick auf Moral reden wir ja gleich drüber, auch ein sicheres Fundament, von dem aus ich handeln kann. Das ist dann meistens irgendwie religiös oder Kant wird zitiert oder was auch immer. Also sicherer Boden und möglichst unerschütterlich. Und du drehst das ja genauso, wie du es jetzt erklärt hast. Du drehst das ja genau rum und sagst, ein Subjekt kennzeichnet, ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass es eine Person ist, die sich irren kann.
Genau. Und sich häufig irrt. Ja, also
Faktisch
die
irrt,
Möglichkeit
ja.
praktisch irrt. Das heißt, ich bestreite tatsächlich die Möglichkeit einer Person, die ein Leben führt, also eine menschliche Person zum Beispiel, die sich aus welchen Gründen auch immer, und sei es zufällig, niemals irrt. Ja, das heißt, jede Person, die ein Subjekt des Wissens ist,
Irrt sich
hat
irgendwo.
irrt sich irgendwo und hat x-beliebig viele falsche Überzeugungen, ohne die wirklich identifizieren zu können insgesamt. Das heißt, wir können unseren Haushalt nicht ein für alle Mal in Ordnung bringen.
Denken geht weiter. Aber jetzt zu den Tatsachen. Okay, haben wir jetzt sozusagen eingeframed. Was verstehst du jetzt unter einer Tatsache? Und was ist zunächst mal eine wissenschaftliche oder eine Alltagstatsache und eine wissenschaftliche Tatsache?
Also erstmal arbeite ich mit einem Tatsachenbegriff, mit dem das Buch Moralische Tatsachen auch losgeht, der natürlich inspiriert ist von der Arbeit der frühen analytischen Philosophie. Du hast Ludwig Wittgenstein schon genannt. Eine andere wichtige Figur in dieser Phase zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Logiker, Philosoph und Mathematiker Gottlob Frege. Ja, an denen sehr viele anknüpfen, auch Wittgenstein, die über den Begriff der Tatsache nachdenken. Und hier gebe ich dir jetzt erstmal meine Antwort auf die Frage, was eine Tatsache ist, die eben in diesem Geist verfasst ist, wenn auch nicht identisch mit dem, was die Philosophen damals glaubten. Eine Tatsache, so der Ausgangspunkt des Buches, ist dasjenige, was wir mit einer wahren Antwort auf eine sinnvoll gestellte Frage ausdrücken. Beispiel. Ja, sinnvoll gestellte Frage, wo hältst du dich gerade auf, Markus? Antwort in Porto. Wo befindet sich Porto? Ja, es handelt sich um eine Stadt in Portugal. So, das sind Tatsachen. Es gibt eine sinnvoll gestellte Frage und auf diese sinnvoll gestellte Frage kann ich eine wahre Antwort geben. Und was ich damit ausdrücke, ist die Tatsache. Eine Tatsache, sagt Frege, ist ein Gedanke, der wahr ist. Nun verbergen sich bei Frege ganz viele technische Ideen dahinter, die ihn selber auf Irrwege gebracht haben an dieser Stelle. Deswegen mache ich mir das auf eine bestimmte Weise nochmal einfacher und kaufe mir nicht gleich eine wahnsinnig komplizierte Wahrheitstheorie mit ein und so weiter. Können wir auch natürlich noch darüber reden, was Wahrheit ist.
Aber wenn du sagst, wahr ist, dann meinst du damit, naja, ich kann rausgehen, Leute fragen, wo bin ich eigentlich? Ich kann ein GPS verwenden. Also mit Überprüfung, dass diese Aussage wahr ist, sind bestimmte Methoden der Überprüfbarkeit verbunden, richtig?
Nicht unbedingt. Es gibt Tatsachen und damit Wahrheiten, die für uns nicht zugänglich sind, für die wir keine Methoden haben, die nicht überprüfbar sind. Ja? Wir wissen heute, so gut man überhaupt irgendetwas in der physikalischen Kosmologie wissen kann, aber Stand heute, und das ist wirklich sehr, sehr gut begründet, gibt es x-beliebig viele, auch physikalische Tatsachen, die für uns nicht überprüfbar sind, weil die außerhalb unseres Lichtkegels sind. Kurzum, weil die Lichtgeschwindigkeit begrenzt ist, wenn auch sehr, sehr schnell. Und aufgrund anderer Faktoren in der Fabrik des Universums gibt es Bereiche des physikalischen Universums, an die wir nicht herankommen. Es gibt aber auch sehr banale Tatsachen, die wir nicht kennen können, für die wir keine Methode der Verifikation haben. Mein Beispiel ist immer, in diesem Moment, ja, gibt es in der Milchstraße wohl entweder gerade oder ungerade viele Sterne, auf denen sich dieses und jenes Element befindet, sagen wir mal. Ja? Und nicht, da wird man sagen, natürlich gibt es gerade oder ungerade viele Sterne in der
Eins von
Milchstraße.
beiden.
Eins von beidem, ja. Es wäre merkwürdig, wenn, oder ein drittes, dass man sagen kann, Sterne sind keine festgelegten Objekte, dann wäre eben jenes dritte der Fall. Also gerade, ungerade oder ein sehr spannendes weder noch, ja. Aber wir werden das nicht feststellen können, ja. Selbst wenn man sich vorstellen könnte, wie man versuchen würde, das festzustellen, würde ich behaupten, niemand, der heute lebt und jemals leben wird, wird diese Frage beantworten können, ob die Anzahl der Sterne in der Milchstraße gerade, Schnips, gerade oder ungerade ist.
So ein Klassiker war ja die Voraussage von Einstein, dass es sowas wie Gravitationswellen geben muss. Und die haben wir ja erst wirklich fast exakt 100 Jahre später, also vor noch gar nicht so langer Zeit, das erste Mal nachgewiesen. Also würdest du sagen, naja, Gravitationswellen waren schon vor 100 Jahren eine Tatsache. Wir hatten nur dummerweise keinen Zugang, dazu wirklich zeigen zu können, überprüfen zu können. Das ist eine wahre Aussage, dass es Gravitationswellen gibt.
Ganz genau. Und es gab sie auch schon, bevor wir überhaupt eine Sprache dafür hatten.
Dafür
Ja?
hatten, ja.
Also bevor überhaupt der Begriff der Schwerkraft sprachlich abgebildet und kognitiv erfasst worden war von der Menschheit, ja, gab es schon Gravitationswellen.
Gravitationswellen,
Die sind
sonst hätte
sehr
es uns
alt.
nicht gegeben, ja.
Genau, das sind sehr alte Dinger. Genauso verhält es sich. Das heißt, wir müssen uns das so vorstellen. Deswegen mache ich nochmal einen Unterschied in meiner Terminologie zwischen Tatsachen und Fakten. Unter einem Faktum verstehe ich eine erkannte Tatsache. Nicht, was bedeutet es, eine Untermenge der Tatsachen? Die Fakten sind einfach eine Untermenge der Tatsachen.
Kann man sich
Deswegen
daran
sind die.
merken, das Faktum, die Überprüfung ist gemacht.
Genau. So verwende ich jetzt
Faktum.
einfach an dieser Stelle die Ausdrücke, ohne zu behaupten, dass das der natürliche Sinn der deutschen Sprache wäre, nicht? Das ist einfach eine terminologische Festlegung.
Und jetzt kommen wir zu diesem etwas wuschigen Gebiet der Moral. Also, boah, ja, dass es Gravitationswellen gibt, das ist ja schon einigermaßen kompliziert, weil da muss man sich auf eine Theorie einlassen. Wissen viele vielleicht auch nicht, ob sie diese Theorie bis zum Ende verstehen. Ja, der eine hört etwas früher auf, der andere macht etwas oder die andere macht etwas weiter. Moral ist auf der anderen Seite aber was, was uns ja alle in irgendeiner Form im Leben ständig, wenn wir Entscheidungen treffen, beschäftigt. Frage ist nur, warum gibt es sowas wie moralische Tatsachen? Weil nochmal, die meisten Menschen sind, glaube ich, der Ansicht, das sind irgendwelche Meinungen oder Regeln, die wir von einer Kultur, einer Religion, einem Guru, irgendwelchen autoritativen Texten vorgeschrieben kriegen. Sozusagen so eine Art Offenbarung, hier hast es, das sind die Regeln. Und danach versuchen wir uns zu verhalten. Da sagst du, nee, nee, so ist das nicht. Aber warum sind das Tatsachen?
Ja, da können wir uns jetzt erstmal wieder, nicht, gehen wir nochmal rein in das begriffliche Gefüge, das wir jetzt so langsam nicht aufbauen zusammen. Dann wäre ja nicht die Frage, ob es moralische Tatsachen gibt, die Frage, ob es wahre Antworten auf sinnvoll gestellte ethische Fragen gibt. Ja? Hierbei sei die Ethik diejenige Disziplin, der Teilbereich des menschlichen Nachdenkens, der sich eben mit der Frage beschäftigt, was wir tun sollen aus einer bestimmten Art von Gründen. Ja, und zwar aus Gründen, die man, so meine These, das ist jetzt schon ein bisschen mehr Theorie wieder, aber aus Gründen, die man hat, einfach nur, weil man ein Mensch ist. Das heißt, es gibt etwas, was wir einander schulden, in konkreten Situationen zu tun oder nicht zu tun, uns zum Beispiel gerade nicht zu beleidigen. Auch wenn das Internet voller Beleidigungen ist, das ist eine moralische Tatsache, dass das nicht so sein soll. Ja? Das
Leider
sollen
ja.
bestimmt leider nicht das sein. Ja? Also, wie es ist, wird nicht dadurch festgelegt, dass es so sein soll. Ja? Also, das Sollen kann eben überschritten werden. Das wird später noch wichtig. Aber die Grundidee ist jetzt zunächst einmal, sich zu fragen, gibt es denn wahre Antworten auf sinnvoll gestellte ethische Fragen? Hier ist eine sinnvoll gestellte ethische Frage, die so einfach ist, wie sie nur sein kann. Ja? Ich mache jetzt mein Lieblingsbeispiel. Man verzeihe es mir, wer es schon zu oft von mir gehört hat. Ich kann, oder ich mache es eben mal nicht. Ist jetzt nicht das ertrinkende Kind
Ja, bring
im
ein
Wasser.
anderes, nicht
Ich
das
mache mal
Kind und
andere.
das.
Wir machen mal ein anderes, nicht Kind gegen Bier, was ich
Ja,
sonst immer
genau. Das ist zu
spiele.
einfach vielleicht.
Ja, nehmen wir eins, was aus meiner Sicht genauso einfach ist, aber was eben leider auch vorkommt. Eine Person, die in einem Rollstuhl sitzt, fährt in München an einer U-Bahn-Station gerade vorbei, rollt an dieser U-Bahn-Station vorbei und eine andere Person kommt vorbei und fragt sich, wie es wohl klingen würde, wenn diese Person mit dem Rollstuhl die Treppe runtergeschubst wird und sagt, das wäre ja mal interessant. Und jetzt fragen wir uns, soll diese Person diesen Impuls ausleben? Und die Antwort, wer jetzt sagt, naja, stopp, also das hängt davon ab, was die Autoritäten sagen und so weiter, ja, der hat, wie das der Philosoph Bernard Williams mal genannt hat, einen Gedanken zu viel. Das ist das One-Thought-to-Many-Thema. Ja, das heißt, nicht, da hat man einen Gedanken schon zu viel gehabt. Ja. Oder soll ich sexuell gewalttätig werden gegenüber meiner Nachbarin oder meinem Nachbarn? Wenn man sagt, ja, warum eigentlich nicht, hatte man einen Gedanken zu viel. Ja, das heißt, es liegt im Gedanken, wenn man ihn durchdenkt, nicht, soll man die Person im Rollstuhl die Treppe runterstoßen, ja, einfach so, um mal zu hören, wie sich das anhört, oder soll man sexuell gewalttätig werden gegenüber seiner Nachbarschaft? Nicht, wer diesen Gedanken überhaupt durchdenkt, sollte sehr schnell merken, dass die Antwort darauf Nein lautet. Ja? Und zwar nicht, weil man es nicht kann, sondern weil man es nicht soll.
Ja, darauf würden natürlich viele sagen, ja, hören Sie mal, Herr Gabriel, also in China ist das ganz anders als bei indigenen Völkern, die stürzen alte Leute gerne die Klippe runter, wenn sie lange genug gelebt haben, mit oder ohne Rollstuhl, und offensichtlich ist doch, dass uns diese innere Stimme namens Gewissens sagt, nee, du sollst diese Person nicht mit dem Rollstuhl runterschubsen, irgendwas, was unsere Kultur beigebracht hat, was anerzogen ist, was wir irgendwie übernommen haben.
Ja, aber nehmen wir, deswegen gebe ich ja jetzt wirklich dieses konkrete und teils absurde Beispiel, obwohl es eben leider real ist, weil beides ja geschieht. Ja? Und zwar keineswegs nur in China, wenn es da überhaupt geschieht, nee, sondern eben mit höherer Wahrscheinlichkeit in München. Ja, beides, ja, Stichwort Oktoberfest. Das heißt, beides von dem, was ich gerade beschrieben habe, geschieht mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in München zwischen September und Oktober jeden Jahres. So, ja. Und zwar nicht, weil die Münchner eben so sind, sondern weil dann etwas geschieht, was nicht sein soll. Keine Kultur der Welt, sicher auch keine chinesische oder indigene, praktiziert das Herunterschubsen von Menschen in Rollstühlen, um zu hören, wie sich das anhört. Richtig ist, dass sehr viele Praktiken, ob das die Genitalverstümmelung ist oder die leider in diesen Tagen in Japan diskutierte Frage, ob es überhaupt legal sein sollte, dass Frauen nach der Ehe noch ihren Geburtsnamen tragen, ja, also um ein sehr krasses und ein weniger krasses, aber auch nicht schönes Beispiel hier anzuführen. Ja, also es gibt kulturelle Dimensionen und politische Debatten und Praktiken, Steinigung, ja, von denen wir sagen würden, das soll man unter keinen Umständen tun, und von denen wir zumindest glauben, es gäbe Kulturen, die nicht nur weniger Hemmschwellen haben, sondern vielleicht sogar denken, das soll man tun. Natürlich soll man Ehebrecherinnen steinigen, könnte ja jemand denken, aus irgendwelchen Gründen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, die Leute gibt's.
Eben, genau. Ich bin da immer vorsichtig, aber die gibt es ganz sicher. Ja, also die jetzt genannten gibt es eben leider. Allerdings täuschen die sich eben. Ja, es gibt auch viele, die bestreiten würden, dass es Gravitationswellen gibt oder überhaupt einen irgendwie menschengemachten Beitrag zum Klimawandel.
Wie würdest das du heißt, das begründen? Ich meine, die würden ja sagen, hier steht's. Also jemand, eine Frau, die Ehe gebrochen hat, darf gesteinigt werden, soll sogar gesteinigt werden. Hier steht's.
Ja, nehmen wir, damit wir das nicht am Thema des Islams entzünden, wo ich theologisch nicht kompetent genug bin, um zu sagen, was in den Texten wirklich steht und so weiter. Also da wäre ich theologisch vorsichtig, ja. Obwohl es natürlich richtig ist, dass Imran gesteinigt wird aus solchen Gründen. Ich würde mich aber, weil ich darüber nicht genug weiß, des Urteils enthalten, ob es irgendeinen vernünftigen Sinn gibt, in dem das etwas mit dem Islam zu tun hat. Ich vermute, dass die Antwort darauf übrigens Nein lautet, aber da frage man einen Islamwissenschaftler. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was mir näher liegt und wo ich mich einfach besser auskenne, zum Beispiel das Christentum. Es steht nun mal in der Bibel, wenn ein Mann neben einem Mann liegt, ich zitiere jetzt nicht genau, soll er gesteinigt werden. Ja? Also kurzum, homosexuelle Ehe soll mit Steinigung bestraft werden. Da braucht man, wie gesagt, den christlichen Kontext, was auch immer der ist, nicht zu verlassen, dann kriegt man auch solche Urteile. Ja, es reicht, die Bibel von Seite 1 bis Ende zu lesen. Da gibt es sehr viele Gräueltaten.
Krasse Dinge, ja.
Ja, und krasse Empfehlungen. Ja.
Ja.
So. Da würde ich auch sagen, dass nicht zu teilweise schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgerufen wird in diesen Texten nach unseren Standards. Wenn man das jetzt einfach nur liest. So, damit nicht. Ich führe das nur an, um zu sagen, es wurden viele Dinge für unbedingte Imperative und damit für moralische Tatsachen gehalten und werden auch dafür gehalten, die keine sind. Ja, das aber heißt ja nur, dass man sich in moralischen Fragen täuschen kann. Die Alternative zu dem, was ich jetzt skizziere, wäre zu sagen, niemand täuscht sich in moralischen Fragen, aber niemand hat auch recht, sondern diese Imperative sind immer nur Ausdruck, ja, eines Präferenzmusters, ja. Also es gibt, dann gäbe es eben Menschen, die aus irgendwelchen Gründen Homosexualität verachten, wofür auch immer halten, und die glauben, dass die geeignete Maßnahme zur Verhinderung von Homosexualität Steinigung ist. So, dann wird man sagen, na ja, also solche Menschen scheint es eben zu geben. Ja, und die haben über die Menschheitsgeschichte sehr, sehr viel Einfluss gehabt. Ja, das sind soziologische Tatsachen, ja, die man sozial, wissenschaftlich, historisch erheben kann. Und dann würde man eben die These vertreten, es gibt keine moralischen, sondern nur sozialwissenschaftlich zugängliche soziale Tatsachen. Das wäre dann schon mal eine Theorie wieder. Jetzt sind wir im Bereich der Theoriefähigkeit. Das wäre erstmal auf den ersten Blick theoriefähig. Damit hätte man auch bestritten, nicht, dass es moralische Tatsachen gibt, und gesagt, naja, es gibt keine moralischen Tatsachen, sondern letztlich nur menschliches, sozial geregeltes Verhalten.
So, was antwortest du darauf?
Ja, darauf antworte ich, dass wenn man diese These vertritt, dann muss man bestreiten, dass die offensichtlichen Fälle, wie dass man ein Kleinkind vor dem Ertrinken retten soll, dass man nicht jedem, den man sieht, weil man Lust drauf hat, ein Messer in den Nacken rammen soll und so weiter, dass solche offensichtlichen moralischen Tatsachen, die niemand bestreitet, und die Liste ist unendlich lang. Ich könnte ja eine unendlich lange Liste solcher Tatsachen, also jedenfalls eine sehr lange, nicht im präzisen
sehr lange
Sinne,
Liste, ja.
Also eine sehr, sehr lange Liste solcher Tatsachen anfertigen, die noch niemals jemand bestritten hat und die auch keine Kultur bestreiten würde, indigen, chinesisch, christlich, muslimisch oder bayerisch, keine Kultur würde so etwas bestreiten. Und da es die überhaupt gibt, wäre es eine merkwürdige These zu sagen, das sind eben auch bloß soziale Tatsachen. Ja, das ist, wenn, eine sehr merkwürdige Untermenge der sozialen Tatsachen. Und dann würde ich eben sagen, ja, genau die Untermenge, die die moralischen Tatsachen enthält. Ja, da ist es empfehlenswert zu sagen, theoretisch, auch wenn man das nicht erzwingen kann, zu sagen, stopp, vielleicht sind diese Tatsachen das Thema der Ethik. Ja, dann hätten wir ja doch zumindest eine, nicht uns zur Definition einer Disziplin verholfen, ja, die als Leitstern universaler menschlicher Orientierung dienen kann. Das wäre ja schon ziemlich viel, selbst wenn das in Anführungszeichen bloß eine soziale Reform wäre.
Der Klassiker ist natürlich, dass behauptet wird, diese anderen Leute, die da stehen, die sind böse. Und die anderen Leute, die da stehen, sagen, der hier steht, ist böse. Also eine Behauptung, ich habe Recht, denen was anzutun, die von hier zu vertreiben, zu töten, weiß der Teufel was, weil die wirklich böse sind. Und die anderen behaupten, ich bin auch wirklich böse. Das ist einer von vielen Gründen für Auseinandersetzungen, die moralisch geframed sind.
Genau.
Beide würden von sich behaupten, es ist eine Tatsache, dass die böse sind. Guck sie dir an. Die haben das gemacht, das gemacht, das gemacht. Die sind böse. Wie gehe ich damit um?
Ja, da würde ich sagen, nicht die Idee, dass jemand oder gar eine ganze Gruppe von Menschen böse ist, eine sehr, sehr große Gruppe, ist erstmal auch eine ganz abwegige. Die Frage ist, was klassifizieren wir als gut oder böse? Ja, ja, es gibt Traditionen in der Ethik, die sagen Personen. Ja, Personen, jemand kann gut oder böse sein. Putin kann böse sein, ja, und was weiß ich, Olaf Scholz kann gut sein, ein merkwürdiger Kontrast, jedenfalls ist Olaf Scholz nicht in dem Sinne böse, in dem wir vermuten, dass Putin es sein könnte, so, daran besteht nun gar kein Zweifel. Wenn wir also so sprechen, wenn wir sagen, nicht, Personen können gut oder böse sein, dann glaube ich, ist das ein gefährlicher Zug, weil wir dann auch in uralte Schwierigkeiten kommen, die diese Tradition nie gelöst hat, nämlich, wie kann dann jemand gut werden? Ja, oder auch böse werden. Ganz genau. Dann wird auf einmal das Wesen eines Menschen oder gar einer Gruppe festgelegt über die Bosheit. Ja? Und das ist vor allen Dingen nicht vereinbar mit der Dimension der Freiheit der Moral. Ja? Wenn jemand böse ist, dann ist die Frage, warum man ihm das überhaupt vorwerfen kann. Das wäre dann eher so wie das, was die Tradition genannt hat, das physische Übel, Schlangen. Ja? Schlangen sind gefährlich. Ja, dann machen wir den Schlangen keinen Vorwurf, sondern man würde sagen, komm nicht in ihre Nähe, scheuch sie nicht auf. Ja? Das wäre aber kein moralischer Vorwurf. Da wir aber eben moralische Vorwürfe machen können und sagen, du sollst das nicht tun, du sollst keine Krankenhäuser bombardieren, ja, das können wir jedem sagen, der es tut, egal aus welchen Gründen die angeführt werden. Es ist immer gleich schlecht, ein Krankenhaus zu bombardieren, egal was man glaubt, damit zu erreichen. Das sei nur ganz kurz festgehalten. Egal, wie gesagt, aus welchen Gründen und egal, wie nah wir den Personen stehen, die das tun, Krankenhäuser zu bombardieren, ist eine moralische Tatsache, dass man das nicht tun soll. Und eben nicht im Bereich der Kriegsverbrechen. Da das so ist, ja, würde ich sagen, weil wir eben diesen Vorwurf erheben, bedeutet das ja gerade, dass wir sagen, die Personen sind frei und damit nicht als Personen böse, sondern diese Handlung ist böse. Ja, ich glaube, der Träger von Zuschreiben gut oder böse sind Handlungen, die natürlich von Menschen ausgeführt werden in konkreten Situationen. Also nicht eine Person kann gut oder böse sein, sondern eine Art von Handlung, die in konkreten Situationen ausgeführt wird. Das scheint mir der Träger solcher Zuschreibungen zu sein.
Wir haben wahrscheinlich beide, als du das jetzt gesagt hast, an den Ukraine-Krieg und an Gaza gedacht. Und das Problem da ist ja, dass jede Seite versucht, das, was sie an Bombardierungen in dem Fall macht, also die Handlungen, die sie initiiert, indem sie Flugzeuge, Drohnen losschickt, die dann die Bomben an die entsprechende Stelle bringen, dass es doch gut sei, weil man macht das, um, keine Ahnung, das Volk zu verteidigen, die Ehre zu verteidigen, die wichtiger ist, größere ja, Übel zu verhindern, ne, diese ganzen.
Ja, die russischsprachige Bevölkerung zu schützen,
genau, sowas,
die NATO fernzuhalten oder Terroristen in ihren Kellerlöchern also, zu ärgern.
Also du würdest sagen, genau, ja. Also du würdest sagen, wir wissen schon, dass das eine moralische Tatsache ist, Krankenhäuser nicht zu bombardieren und fangen dann an, möglichst gute Ausreden zu finden, also Argumente zu finden, die uns erlauben, die Tatsache beiseite zu schieben. So ähnlich wie es vielleicht eine Tatsache ist, dass es draußen regnet, aber wir das einfach nicht wahrhaben wollen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber.
Ja, ja, aber es, genau so ist es, ja. Also nicht erinnern wir uns an nicht die alte Rede, die auch aus nicht philosophischen Überlegungen stammt, dass der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ich weiß nicht, seit wann wir das einfach aufgegeben haben. Ja, es hat eine Verschiebung im politischen Diskurs in den letzten Jahren stattgefunden, die sehr, sehr offensichtliche moralische Tatsachen beiseite geschoben hat.
Also in meinen Augen stellen sich zwei Fragen, über die wir sprechen müssen. Die eine Frage ist, wenn ich in eine Situation komme, die mich dazu zwingt, mich moralisch zu entscheiden und entsprechend zu handeln. Und ich mir überlege, wie soll ich mich denn jetzt eigentlich unterscheiden? Also ich muss ein moralisches Urteil fällen. Und die moralische Tatsache ist mir im Moment so schnell, wenn ich unter Zeitdruck handle, ist mir nicht präsent. Was mir aber präsent ist, ist zwei gegenteilige Argumentationen, die sich eigentlich ausschließen. Das heißt, ich bin in dem Dilemma, in dem Moment das eine Argument eigentlich richtig zu finden, das andere Argument irgendwie auch richtig zu finden. Ich kann die Schwere, die Güte der Argumente nicht abwägen. Die moralische Tatsache ist mir nicht zur Verfügung. Wie soll ich mich verhalten?
Das ist natürlich ein Teil der Schwierigkeit der Freiheit. Deswegen gibt es menschliche Tragödien zum Beispiel und gelebte Dilemmata. Aber solche Dilemmata sind keine objektiv existierenden Widersprüche, die sozusagen belegen würden, dass es keine moralischen Tatsachen gibt, sondern das gerade Gegenteil. Ja? Also wenn es einen Widerspruch gibt, heißt es ja, es muss eigentlich eine Antwort geben. Ja? Das eine ist wahr oder das andere ist wahr oder die Logik ist an dieser Stelle merkwürdig, parakonsistent, wie man so sagt, was ich für unplausibel halte. Ja? Das ist ein unplausibler Ausweg. Es gibt dann eben Widersprüche in der Ethik. Das glaube ich nicht. Das heißt, nehmen wir mal an, die Ethik ist konsistent. Das heißt, für ihre Logik gilt der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch, widersprecht ihr nicht, auch nicht in moralischen Fragen. Deswegen stört uns ja ein Widerspruch, sonst wäre es ja auch gar kein Problem. Dann gäbe es halt einen Widerspruch und man macht dann, was man will. Das heißt, es brennt uns ja unter den Nägeln in diesen Situationen, wie du sie gerade beschreibst, die wir für Dilemmata halten. Die Antwort, die ich geben würde, besteht darin zu sagen, naja, du musst dich entscheiden. Wenn es eine tragische Situation war, dann brauchen wir Institutionen, die wir auch haben. Nicht, man erinnere sich an die Pandemie, wenn man dann sagte, die Politik entscheidet. Was man damit meinte, war ja unter anderem, oder auch bei militärischen Konflikten, auch da müssen manchmal selbstverständlich die militärischen Experten und Expertinnen entscheiden. einfach deswegen, weil wir nicht die Zeit haben und dadurch in einem bestimmten Maß entschuldigt sind, wenn wir den Widerspruch nicht durch eine genaue Analyse auflösen können. Es gibt selbstverständlich solche Situationen. Deswegen ist das Leben der Menschen so hart, weil wir eben eigentlich begründete, an den Tatsachen orientierte moralische Urteile fällen wollen und sollen, das manchmal aber nicht können, weil die Sachlage zu komplex ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Dann müssen wir Entscheidungen treffen. Und dafür haben wir Institutionen in der Moderne entwickelt, wie den Rechtsstaat zum Beispiel oder nicht Haftungsausschlussstrukturen, die dazu gehören, die es uns eben erlauben, mit solchen Situationen immer noch rational umzugehen, anstatt dass sozusagen das Rädchen sich zeigt und das System aufgehangen ist. Ja, so haben wir das gelöst. Das ist einer der Gründe, warum der demokratische Rechtsstaat und und seine liberalen Institutionen eine wichtige ethische Funktion haben, auch wenn sie manchmal das Tun des moralisch Fragwürdigen partiell rechtfertigen. Nie aber, und das ist ganz wichtig, eine Ausrede sein dürfen für das offensichtlich moralisch Böse. Ja, also aus dem, was ich gerade gesagt habe, möge man bitte nicht ableiten, dass es doch irgendwie einen Weg gibt zu der Konklusion, manchmal darf man Krankenhäuser bombardieren. Ja, es gibt schon auch unbedingte Verbote, es gibt aber auch dilematische Situationen. Natürlich ist es eine dilematische Situation für das israelische Militär gewesen und die israelische Zivilgesellschaft, sich zu fragen, was machen wir nach diesem furchtbaren Angriff auf unser Staatsgebiet und die Menschen, die dort leben. So. Und irgendeine militärisch orchestrierte Aktion war sicherlich notwendig. Daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Die Frage ist, wie macht man das? Und ich rede jetzt nicht über Vorgeschichte und so weiter. Ja? Auch da möchte ich mich nicht zu äußern. Da braucht man Experten. Ich mache keine Einschätzung irgendwie der Vorgeschichte dieses sehr, 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 sehr schwierigen und brutalen Konflikts. Aber sobald jetzt eben diese Lage eingetreten war, ist die Frage, wie geht man vor? Und es gibt Vorgehensweisen, auch ohne Bombardierung von Krankenhäusern, selbst wenn man Tunnel, die unter Krankenhäusern sich befinden, irgendwie reinigen muss oder zerstören muss, damit Terroristen nicht von dort aus weitere Angriffe planen. Ja, so. Und dann gilt es eben, das Dilemma, das skizzierte den Widerspruch, möglichst moralisch gut aufzulösen. Und dazu gehört niemals die Bombardierung von Krankenhäusern. Ja, so komme ich ungefähr zu diesem sehr spezifischen Urteil, ohne nicht irgendwelche hoffentlich pauschalisierten Aussagen über Gaza und Israel, bei denen es sich so gut wie immer um Unsinn handelt.
Es ist ja sehr verlockend, jetzt weiter über Gaza zu reden. Aber wenn wir davon nochmal abstrahieren und auf die philosophische Frage gehen, wenn ich jetzt sehr viel Zeit hätte, diese Probleme unter Umständen zu lösen, in der Hoffnung, das hast du ja gesagt, dass sich am Ende kein Widerspruch als bleibend herausstellt, sondern sich die Sache auflöst. Da muss ich ja eigentlich die ganze Komplexität dieser Situation aufdröseln. Das ist meine zweite Frage. Je genauer ich hingucke, desto mehr stelle ich ja fest, dass ich zum Beispiel bei politischen Entscheidungen jetzt bei uns gerade in Deutschland verschiedenste Subsysteme der Gesellschaft überlappen. Also wirtschaftliche Überlegungen, moralische Überlegungen, politische, wie mache ich das strategisch? All das überlappt sich und ich stehe vor einem Wust der Komplexität, den ich gar nicht richtig auflösen kann, vielleicht nie wirklich richtig auflösen kann.
Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich uns die Mühe geben müssen, dass es also eine moralische Tatsache ist, dass wir so weit wie möglich, also mit größtmöglicher Granularität daran arbeiten müssen, die moralischen Dilemmata, so wie wir sie gerade beschrieben haben, aufzulösen. Es ist eine Menschenpflicht, genau daran zu arbeiten, insbesondere in fortgeschrittenen Wissensgesellschaften, die einerseits schon Werkzeuge dafür haben, relevante Datenerhebung, Experten und so weiter, und andererseits aber auch Werkzeuge wie fortgeschrittene KI-Systeme entwickeln könnten, um unsere moralischen Schwierigkeiten, sei es im Rückspiegel, Stichwort Pandemie, oder auch vorausschauend oder in gegenwärtigen Situationen aufzulösen. Try harder ist der Anspruch, den die moralischen Tatsachen an uns haben, genau das zu versuchen. Wir wissen ja gar nicht, ob die Komplexität in allen Fällen unauflösbar, also prinzipiell nicht behebbar ist, das würde unsere Sachlage als Menschen noch schwieriger machen, als sie ohnehin schon ist. Oder ob wir nicht zum Beispiel durch Einsatz von KI-Systemen, die eigens dafür entworfen werden müssten, ich nenne die ethische Intelligenzen in einem Buch, das ich gerade schreibe, ob wir nicht mit solchen Systemen viele unserer moralischen Probleme besser lösen könnten. Also die Antwort ist auf jeden Fall, weil das menschliche Werturteil viel zu chaotisch und inkohärent ist und wir deswegen auf jeden Fall technische Systeme entwickeln müssen, die unser Werturteil unterstützen.
Aber hast du nicht damit ein Problem an der Backe? Denn wir haben ja eben gesagt, manche moralischen Tatsachen sind uns unter Umständen nicht wirklich verfügbar. Und darüber hinaus sind es uns ja unter Umständen auch gar nicht mal alle Tatsachen überhaupt über die richtige, für die richtige Analyse dieser Situation verfügbar. Mit anderen Worten, ich kann keinen allgemeinen Algorithmus, keine allgemeine Regel finden, die ich irgendwie einer KI beibringe und sage, handel immer nach dieser Regel, dann wirst du immer moralisch richtig handeln. Also das macht ja gerade, du hast es ja gesagt, das macht ja gerade moralisches Handeln aus, dass wir frei sind und selber entscheiden müssen. Also frei nach Heinz von Förster, der sagt, nur unentscheidbare Fragen sind entscheidbar. Weil für die Entscheidbaren haben wir eine einfache Regel, die wenden wir an, dann wissen wir, was wir machen müssen. Wenn ich diese einfache Regel nicht habe, muss ich in meiner Freiheit entscheiden, unter Umständen in Kauf nehmen, dass ich mich schuldig mache und die Tragödie überhaupt erst richtig beginnt.
Das ist so und genau deswegen sind wir jetzt aus meiner Sicht, wieder bin ich da auf einem optimistischen Zug gerade, weil wir jetzt in einer Lage sind, durch die jüngsten technowissenschaftlichen Durchbrüche der Digitalisierung und der heute verfügbaren, schon existierenden KI-Systeme, unsere Werturteile auf jeden Fall massiv zu optimieren. Das heißt nicht, dass wir damit am Ende der Geschichte sind und alle moralischen Fragen auflösen können mit so einer Art KI-Orakel. Es bedeutet vielmehr, dass wir die Pflicht haben, durch Einsatz von KI-Systemen unsere moralischen Situationen mit größtmöglicher Feinauflösung zu beschreiben, sodass wir zum Beispiel mal damit beginnen, kohärent zu agieren. Das wäre ja der erste Schritt. Ja, dauernd im politischen Diskurs, und das hat führt zu schweren moralischen Verwerfungen im Moment in demokratischen Gesellschaften, dass wir im politischen Diskurs dauernd mit verschiedenen Maßen messen. Ja, wie gesagt, das hat, glaube ich, großflächig in der Pandemie begonnen, zieht sich aber durch alle anderen schweren Megatrends, die danach gekommen sind, ob das, wie gesagt, für uns in Europa der Ukraine-Konflikt ist, für die Menschheit insgesamt der Klimawandel oder eben nicht das Entstehen von massiv disruptiven KI-Systemen, um nur einige Megatrends aufzurufen, die wir alle kennen. Und um damit umzugehen, müssen wir aufhören, mit verschiedenem Maß zu messen und eben vernünftiger umzugehen mit den Debatten. Ja? Also nicht zum Beispiel sagen, weil die äußere Freiheit bedroht ist.
Die klassische Antwort der Politik darauf ist ja, naja, ich muss Kompromisse schließen, das passiert ja gerade. Und naja, unter Umständen muss ich da auch mal eine moralische Tatsache, du nennst es, überschreiben. Also eine moralische Tatsache für den Kompromiss hinten anstellen.
Genau, aber es gibt Situationen, in denen wir moralische Tatsachen überschreiben dürfen. Ja, die muss man nicht sehr vorsichtig theoretisch charakterisieren, dass man, wie gesagt, nicht aus jedem Kompromiss einen faulen Kompromiss macht. Ja? Es gibt gute Kompromisse unter Bedingungen der Unwissenheit. Dazu gehört aber nicht die Verletzung offensichtlicher moralischer Tatsachen. Ja? Also wenn man irgendeine Bevölkerungsgruppe, egal wie groß oder klein, zufriedenstellen könnte, wenn man jede Woche Menschenopfer in Bayern einführen würde oder eben Menschen in Rollstühlen die U-Bahn-Treppen runterstößt, weil diese nicht, dann sollen wir das immer noch nicht tun. Ja? Also wenn damit irgendwie der Nationalsozialismus verhindert worden wäre, hätten wir selbst das nicht tun sollen, auch wenn es wünschenswert gewesen wäre, so etwas zu verhindern. Ja? Das heißt, die unbedingt geltenden, offensichtlichen moralischen Tatsachen stehen unter keinen Bedingungen zur Disposition. Nicht? Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt erfreulicherweise auch unser.
Wie ist das mit Tyrannenmord?
Tyrannenmord ist auch so eine Schwierigkeit. Ich glaube, ein diffiziles Feld der politischen Theorie. Ich würde sagen, Tyrannenmord ist immer moralisch verwerflich. Einfach deswegen, weil der Tyrannenmord die Probleme nicht löst. Ja? Also nehmen wir mal an, irgendwer könnte Putin ermorden, ja? Also ein Tyrannenmord, sei es hausgemacht innerhalb Russlands oder irgendein Geheimdienst dieser Welt, der CIA oder der BND könnte das tun und würde das tun, ist ja damit in gar keiner Weise gesagt, dass das Problem gelöst wird. Ja? Also ein Problem ist damit vielleicht gelöst um einen sehr hohen moralischen Preis, aber man weiß ja gar nicht, was sonst geschieht. In dem fiktiven Gedankenexperiment, dass man sozusagen den kleinen Hitler ermordet mit einer Zeitmaschine und dann Schlimmeres nicht geschieht, wäre das vielleicht anders, wenn man dann wüsste, dass man den Holocaust auf diese Weise hätte vermeiden können und die Weimarer Republik zu einer reifen, freiheitsfördernden Bewegung geworden wäre, ja, dann könnte man vielleicht sagen, okay, da muss man jetzt mal eine moralische Tatsache überschreiben und der kleine Hitler muss weg. Aber da es diese Zeitmaschine derzeit nicht gibt, ist das, wie gesagt, ein, glaube ich, wirklichkeitsfremdes Gedankenexperiment. Kein wirklicher Tyrannenmord, der jemals zur Debatte steht, ist so glatt. Ja, man denke nur an die politischen Morde, wie sie etwa auch von der Obama-Administration ja vollstreckt worden sind, die nicht gerade, sagen wir mal, zur Stabilität von Nordafrika beigetragen haben, gelinde gesagt.
Ich würde dich zum Schluss gerne nochmal nach KI und Digitalisierung fragen. Wie sieht das denn deiner Meinung nach aus? Oder welche Chancen haben wir, mithilfe von KI tatsächlich zum Beispiel unsere Diskurse im Internet freundlicher, humaner, moralischer zu machen? Vielleicht dann in der Folge sogar unser Leben im Nicht-Internet, also Offline.
Also die Chancen stehen sehr gut, technisch ist das möglich. Die Frage ist eine unternehmerische und damit der Investitionskultur. Gelingt es uns, Unternehmen zu gründen und gedeihen zu lassen, deren Geschäftsmodelle, und KI ist eine Industrie primär und nicht ein Wunschkonzert, gelingt es uns, KI-Systeme zu produzieren, und das geht nur industriell, das geht nur in Märkten, das sehen wir global, die deren Funktion darin besteht, zum Beispiel öffentliche Debatten zu depolarisieren, ohne damit die Meinungsfreiheit zu beschneiden. Technisch würde ich behaupten, ist das extrem einfach. Ja, das kann man mit, wahrscheinlich könnte man damit auch in Märkten mit dem Einsatz von wenigen Millionen Euro einen massiven Beitrag leisten zur Überwindung der Krise der liberalen Demokratie. Technisch sehe ich da überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Wir wissen, es gibt KI-Systeme, die Toxizität in Debatten erkennen. Wir wissen, das kann man wegregulieren. Das machen auch große US-amerikanische Konzerne teilweise. Google hat eine Abteilung Jigsaw, die sich damit beschäftigt. Technisch ist das alles gar kein Problem, das hoch und runter zu regulieren, ohne Eingriff in die Meinungsfreiheit. Völlig unproblematisch. Es tut nur keiner, weil es kein dafür geeignetes Geschäftsmodell bisher gibt, der ethischen Intelligenzen. Ich persönlich sehe darin den Auftrag für uns in Europa, eine KI-Strategie zu entwickeln, die nicht vage von europäischen Werten spricht und versucht, durch Regulierung technischen Fortschritt zu verhindern, aus Angst davor, dass er aus dem Ruder läuft. Das ist nicht der richtige Ansatz. Der Ansatz ist darin, mit weitem moralischen Blick eine eigene KI-Infrastruktur zu generieren, die genau das tut, was bisher bloß ein Brüsseler Lippenbekenntnis ist, nämlich die europäischen Werte überhaupt mal festzustellen, was die sein sollen, statt mit ein paar Slogans durchzukommen und dann sie zu operationalisieren im Digitalisierungssektor. Das wäre der Weg. Der ist absolut gangbar. Die Frage ist, ob wir ihn gehen. Und ich halte das für eine am Ende des Tages sozioökonomische, wirtschaftliche Frage. Die Politik kann einen Beitrag leisten, indem sie eine Investitionskultur schafft, die es derzeit nicht gibt. Ja? Kein Silicon Valley, also move fast and break things, sondern eine ethische Intelligenz, die ein moralisches Resonanzfeld erzeugt. Das halte ich für absolut machbar. Das ist, und ich halte es für eine moralische Tatsache, dass wir solche Systeme entwickeln sollen. Die werden in Asien teilweise jetzt tatsächlich entwickelt. Ob wir die auf den Markt bringen oder nicht, bleibt abzuwarten.
Wir müssten ein solches System ja trainieren. Du hast anfangs von unserem Gespräch gesagt, uns sind nicht alle moralischen Tatsachen zur Verfügung. Es wird und wir können uns irren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das, was Kahnemann und andere Biases nennen, also Vorurteile, Voreinstellungen, die eigentlich nicht richtig sind, wenn man sie analysiert, die werden in so ein Training möglicherweise immer wieder einfließen. Das heißt, optimal wird so eine KI wahrscheinlich zumindest nicht trainiert werden. Ist die Frage, ob sie sich selber sozusagen besser machen kann. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Aber wie würdest du ein solches System trainieren?
Also, ich glaube, dass selbst heute verfügbare, marktförmig skalierte Chatbots wie ChatGPT, Claude und Perplexity und wie sie alle heißen, schon moralisch besser urteilen als der allergrößte Teil der Menschheit. Ja, das heißt, die KI-Systeme sind uns längst ethisch überlegen. Diese Bias-Debatte, die eine Zeit lang sehr, sehr wichtig war, ist es richtig. Natürlich sollten wir keine rassistischen, misogynen Datensätze füttern. Aber das ist ja alles längst rausgestrichen aus dem System. Also diese Bias-Probleme sind technisch lange schon gelöst.
Ja? Also ist deine
natürlich Antwort gibt es im Hintergrund Optimierungsbedürfnisse.
Also ist deine Antwort im Grunde genommen, lass mich mal so formulieren, weil wir Zugang zu allen zu sehr vielen realen Verhaltensdaten von Millionen von Menschen haben, finden wir über die Mustererkennung die uns Menschen über Kulturen hinweg ähnlichen Verhaltensmuster und schließen daraus, das ist die Frage, das müsste man wahrscheinlich nochmal prüfen, das entspricht wahrscheinlich den moralischen Tatsachen. Deshalb spiegeln uns die KI-Systeme, wenn wir sie fragen, auch das als Tiefenstruktur unseres Verhaltens wider.
Ganz genau, so ist es. Die KI-Systeme verbessern uns längst moralisch als Freunde und Weggefährten, wie man das im Moment in der japanischen KI-Philosophie nennt. Das ist das Fellowship-Modell. Das geschieht schon lange. Ja, natürlich berichten wir dann immer nur über die Schieflagen emotionaler KI-Systeme, ja, Selbstmorde nach exzessivem Gebrauch von manipulativen Gesprächsverläufen auf ChatGPT, das gibt es ja alles, das ist ja richtig. Aber da übersieht man jetzt wieder, dass die KI-Systeme die Menschheit Stand heute schon moralisch massiv verbessern, weil sie unser Urteil unterstützen. Man muss nur den Gedanken aufgeben, der falsch ist, dass KI den Menschen in irgendeinem Sinne ersetzt. Ja, es gibt bestimmte Dinge, in denen KI uns ersetzen kann, also durch Automatisierung und die sind teilweise wünschenswert, teilweise nicht. Aber es geht natürlich nicht darum, dass die KI die Moral wegautomatisiert und der Mensch sozusagen zu einem Roboter wird, der vom KI-System gesteuert wird. Das wird auch gar nicht geschehen. Das ist prinzipiell so gar nicht möglich, weil damit ja die entscheidende moralische Tatsache unserer Freiheit verletzt wäre. Die Antwort ist, wie ich das eben genannt habe, ein Resonanzfeld zu erzeugen, das Teil ist des Kreislaufs des moralischen Fortschritts. Das heißt, die KI liest unser Wertesystem aus, identifiziert die wahrscheinlichen universalen moralischen Tatsachen, die uns teilweise verborgen sind. Ja, durch Nudging-Methoden optimiert sie unser Verhalten. Dadurch lernt sie aus der Resonanz wieder etwas über uns, weil wir uns jetzt explizit dazu verhalten. Und so beginnt ein Gespräch, Conversational AI, was auch die Zukunft ist, glaube ich, da liegt der Microsoft AI CEO Mustafa Suleiman richtig, da liegt die Zukunft. Das ist ein Kreislauf, ein Feedback-System und nicht eine Wegautomatisierung des Menschen. Ja, und auf diese Weise kann man ethische Intelligenzen designen, nicht weil die KI selber ein moralischer Akteur ist. Das wäre eine falsche Auffassung.
Wir hatten ja im Prinzip so ein Projekt schon, also dieses Moral Machine Projekt am MIT. Also das berühmte Trolley-Problem, ich habe eine Eisenbahn, die fährt auf einem Gleis, dann gibt's eine Weiche und jetzt gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten, was man jetzt machen kann. Also wenn ich die Weiche stelle, dann überfährt sie den alten, kranken Mann. Wenn ich sie in die andere Richtung stelle, 5 Kinder. Was ziehe ich vor? Und da gibt's ja, also ich glaube, 25 oder 30 Szenarien, das kann übrigens jeder noch machen, das Moral Machine Projekt ist ja weiter zugänglich. Und das haben über zig verschiedene Kulturen hinweg Hunderttausende von Menschen inzwischen ausgefüllt. Und ich habe so bestimmte Cluster dann, also ich habe festgestellt beispielsweise, es lässt sich feststellen, in China werden sie eher tendenziell Kinder opfern als alte Menschen. Die stehen da höher im Kurs. Bei uns genau umgekehrt werden wir eher ältere Menschen überfahren, wenn wir das in der Zeit überhaupt so schnell entscheiden können mit der Weiche oder dem Auto. und nicht die Kinder. Aber was ist damit gewonnen? Also eine KI würde jetzt feststellen, okay, bei diesem Trolley-Problem, was ja zum Beispiel für selbstfahrende Autos von einer gewissen Bedeutung ist, bei diesem Trolley-Problem stelle ich in der Tiefe unterschiedliche Muster fest.
Ja, aber der Ansatz ist falsch. Mit dem Ansatz kriegen wir die ethischen Intelligenzen aus dem Grund, wie du ihn skizziert hast, eben nicht hin. Weil man es Menschen zu fragen, ja, was ihr explizites Werturteil ist bezüglich einer Situation, ist nicht der Weg, die universalen Muster zu finden. Ja, was Menschen darüber sagen, was ihre Werte sind, ist sehr weit von dem verschieden, was wirklich ihre Werte sind. Das wissen wir aus der Verhaltensökonomie, Neurowissenschaft und
Kognition. Und was sie tun.
Wir müssen uns anschauen, was Menschen tun, wenn wir herausfinden wollen, was ihre Werte sind. Und dann funktionieren auch solche Gedankenexperimente nicht. Ja, das heißt, man müsste sich anschauen, wo gibt es reale Varianten der Weichenstellerfalle, des Trolley-Problems? Wo gibt es Versionen davon, die in der Realität vorkommen? Und was tun Menschen dann wirklich? Das muss man erforschen und dafür kann man Datensätze über Mikroentscheidungen sich anschauen. Ja? Denn jeden Tag treffen wir teils schwierige Entscheidungen mit moralischen Konsequenzen. Stehe ich im Bus auf oder nicht für die schwangere Person nicht und so weiter und so weiter. Man kennt das, die alltagsmoralischen Fragen. Ja? Gehe ich breitbeinig über die Straße und mache anderen Leuten auf dem Bürgersteig nicht Platz oder versuche ich freundlich jedem zu seinem Recht kommen zu lassen und so weiter. Unser Alltag ist ja voll von diesen kleinen, teils Mikro, teils Makroentscheidungen moralischer Natur. Das muss man einer KI füttern und die KI muss die moralischen Muster finden, so wie Alpha Muzero von DeepMind zum Beispiel Schach lernt, ohne die Regeln programmiert zu bekommen und schon gar nicht diskutiert das System erstmal mit Großmeistern und fragt, welchen Zug würdest du machen. Das heißt, dieser Moral-Machine-Ansatz, der wird das nicht leisten. Ja, mein Ansatz ist deswegen ein ganz anderer. Wie gesagt, man muss, was die KI heute tut, ist ja, sie studiert Daten über die Menschheit insgesamt. Wer sich mit ChatGPT unterhält, ich sage das mal in aller Klarheit, unterhält sich mit der gesamten Menschheit. Ja? Die Menschheit antwortet auf unsere Fragen. Das Ausmaß dieser Revolution ist uns, glaube ich, noch nicht klar. Und wenn wir jetzt dieses System einsetzen, um eine ethische Intelligenz zu produzieren, ja? Also einfach nur an die LLM-Revolution andocken, die es heute gibt, ja, und das machen teils die US-Konzerne wohlgemerkt auch selber. Die sind nicht einfach nur böse Datenpiraten, sondern die machen genau das. Die stellen sich dauernd auch diese moralischen Fragen und debattieren nicht mit Regulierern und so weiter. Die USA ist ja nicht einfach nur ein Schurkenstaat, wie man das jetzt manchmal sich in Europa vorstellt, sondern immer noch ein vor allen Dingen auch technisch uns faktisch weit überlegenes Land. Ja? Und da muss man rein. Das ist meine Argumentation. Die ist eben eine andere, ja, mit der man dann tatsächlich ein, wie gesagt, wie ich das nenne, ethisches Resonanzfeld erzeugt, indem man nicht mehr mit einigen wenigen Personen im Dialog ist, wie im Moment, ja, in unseren Alltagssituationen. Kein Mensch spricht ja mit 5000 Menschen, um herauszufinden, was ihre Werte sind, außer der eine oder andere Soziologe, der mal sowas macht. Aber die KI spricht mit Milliarden von Menschen, die Milliarden von Anfragen stellen. Ja. Die ist uns faktisch in ihren Werturteilen längst unvorstellbar überlegen. Und damit haben wir eine Ressource, die wir aus meiner Sicht einsetzen sollen. Mhm.
Markus, vielen Dank für das Gespräch über moralische Tatsachen, wie wir sie, warum sie existieren und wie wir sie erkennen können. Vielen Dank, alles Gute in Porto und ich bin sehr gespannt aufs nächste Buch.
Ja, danke, das kommt demnächst im Frühjahr 26.
Wir bleiben dran, vielleicht reden wir dann wieder.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von drei gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.